Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Ochs-Podcasts, der ersten im Jahr 2020. Und ich habe mir diesmal ins Ochs-Studio geholt den Salvador Oberhaus. Er ist dem einen oder anderen und der einen oder anderen von euch vielleicht schon bekannt, dadurch, dass er in einer der letzten Ochs-Ausgaben als Ochs-Schreiber der Ausgabe des Monats mit eigenem Parkplatz hier vor der Tür gekürt wurde. Ein bisschen was wisst ihr also von Salva, wie Freunde ihn nennen dürfen. Und ich dachte mir, er wohnt hier in Wuppertal um die Ecke, ist so ganz praktisch, wenn ich mir mal hier ins Büro hole und dann unterhalten wir uns mal so ein bisschen Tacheles, wie das so ist mit dem Schreiben fürs Ochs und wie man überhaupt dazu kommt. Wie kommt man dazu, fürs Ochs zu schreiben?
Da müsstest du ja fast besser wissen als ich, nicht wahr? Ich bin vielleicht ein bisschen atypisch zum Ochs gekommen. Über den Ventilverlag und die Damage Goods, die war 2016, beziehungsweise Jonas Engelmann 2016 veröffentlicht hat. Und ich glaube, wirklich bewusst über den Weg gelaufen sind wir beide uns dann das erste Mal bei einer Präsentation bzw. Lesung in Düsseldorf war das, ne?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es ganz ein bisschen weiter zurückgeht, nämlich auf das Dead Kennedys Buch.
Du hast recht.
California über alles.
Du hast recht.
Da gab es eine Lesung in Mainz im Hafeneck und vorher noch eine Lesung in Köln im Limes. Und dass der Alex Ock aus England hier rüberreisen konnte, das hast du bezahlt mit deinem eigenen schwer verdienten Geld. Nein, nicht mit deinem eigenen Geld.
Nee, aber mit dem Geld, das mir fatalerweise anvertraut wird. Vom Staat, wenn man denn so will. Ich arbeite für eine parteinahe Stiftung, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Als solche sind wir aus Steuermitteln finanziert und dürfen damit, nein, müssen sogar, politische Bildungsarbeit damit organisieren. Und mir braucht keiner zu erzählen, dass Popkulturgeschichte und Punkrock nicht hinreichend Stoff für politische Bildungsarbeit böten. Und so habe ich damals, ich erinnere mich, durchaus gerne die Reisekosten für Alex irgendwie klar gemacht, damit es in Mainz stattfinden konnte. Ich selber an dem Abend dann fatalerweise nicht konnte, weil eins meiner Kinder krank wurde. Aber trotzdem, richtig gesehen haben wir uns dann, glaube ich, das erste Mal so bewusst in Düsseldorf. Und Flöpp haben wir gemeinsam aus einem Buch gelesen, was wir dann seither ein paar Mal getan haben. Und irgendwann hast du mich dann gefragt, ob ich für Doc schreiben will.
Ja, das, so ist es immer. Das sind so... Die Ochsschreiber, die laufen einem so zu. Das ist so der
kleinen Finger reichen und den ganzen Arm aus der Schulter reißen.
Ja, genau. Ja. Gib kein Geld, aber komm, mach doch trotzdem.
Ja, es ist auch cool so. Ja, ist total gut so.
Seit wann kennst du das Ochs? Kannst du dir erinnern, wann du das erste Mal Kontakt hast? Du kannst auch gerne sagen, du hast vorher noch ein anderes Heft gelesen, oder das macht mich jetzt nicht todunglücklich. Du bist ja letztlich doch beim richtigen Heft gelandet.
Ja, deswegen kann ich auch voller Imbrust kundtun, dass ich tatsächlich das war, 1992, 93 das Ochs und das Plastikbomb nebeneinander in der Hand liegen hatte. Ja. Und ich damals ausschlaggebend fand, mir dann das Plastikbomb für viele, viele Jahre im Abo zuzulegen, dass die Kolleginnen damals ausführlicher, als es meiner Beobachtung nach im Ochs der Fall war, über Recharge, Buffdex und Rawside berichtet hatten, die mich in der Zeit unglaublich berührt haben. Und damit
warst du noch so eher der Iro-Träger, Deutschpunk,
genau der. Ne? So, wobei eigentlich nie, aber alles andere stimmt schon. Und damit war das Ochs dann erstmal verschwunden. Aber ich habe immerhin die Kochbücher gekauft.
Siehst du?
Das habe ich getan. So, und irgendwann ist dann der Plastikbomb-Abo ausgelaufen. Naja, und dann habe ich halt das gute Magazin, ist auch klar, ne? Abonniert.
Da war dann ja auch, wenn ich den kleinen Spaß mir erlauben darf, die Haare von oben auf dem Kopf nach unten ans Knie, Kinn gewandert.
Ja, ja, genau. Seitdem trinke ich Bärtigbräu.
Bärtigbräu für die Auswärtigen. Das ist eine leckere Bierkreation, die im Melker Bahnhof in Wuppertal, an der Nordbahntrasse, nicht gebraut, aber dort verkauft wird. Ein schönes Bio-Bier, das man gerne trinkt, wenn man jetzt für die regionalen Brauspezialitäten hier jetzt eher nicht so viel übrig hat.
Genau, Solingen hat er ja nicht mehr so viel zu bieten und in Wuppertal entwickelt sich gerade wieder so eine kleine Underground-Brauerszene, die aber nicht völlig hipster ist. Und deswegen kann man das Zeug auch noch guten Gewissens trinken, glaube ich, noch.
Bist du denn original Wuppertaler?
Ich bin original Wuppertaler. Ich bin sogar ein original Heckinghauser. Wir Wuppertaler sind uns durchaus auch nicht immer alle grün.
Ja? Stimmt, Wuppertal existiert, wenn ich das mal auch für die Auswärtigen sagen darf, Wuppertal an sich existiert ja gar nicht. Das ist ja sowas wie so ein furchtbarer Klammerbegriff, mit dem Dinge zusammengehalten werden, die nicht zusammengehören. Das ist ungefähr so wie in Bayern, glaube ich, Franken und Bayern oder in Württemberg, in Baden-Württemberg, Baden und Schwaben. Also das ist so verschiedene Einzelteile, die nur für Auswärtige als Gesamtheit erfasst werden. Aber vor Ort ist man ja dann Vohwinkel oder Elberfeld oder Barmer oder Heckinghausen, aber auf gar keinen Fall Wuppertaler.
Ja, ich glaube, die Völker und Kulturen im Wuppertaler haben sich inzwischen aneinander gewöhnt. 90 Jahre gibt es die Stadt ja dann doch immerhin auch inzwischen. Ja?
Ist ja nichts
in Zeit. Ist nichts,
nein, um aber solche Feindschaften zu überwinden, ist das kein Zeitraum.
Ist das nicht, aber die Quellgemeinden, vor allen Dingen Barmen und Elberfeld, es gab Zeiten, da war Barmen bedeutender als Industrie- und Handelsstandort als Köln. Ja? Da bilde ich mir noch heute was drauf an, auch wenn es 250 Jahre her ist. Ja? Die existieren natürlich schon deutlich länger. Und die aus dem Osten Barmens und die aus dem Westen, die frotzen sich gerne schon mal irgendwie so an. Wie man es halt tut, wenn man sich im Prinzip überhaupt nicht leiden kann und gezwungenermaßen zusammenleben muss. Ja? So. Also der Begriff Wuppertal ist durchaus älter als der stadtgebende Name. Aber wir haben damals noch Glück gehabt, wir Wuppertalerinnen. Stell dir mal vor, die anderen Fraktionen hätten sich damals durchgesetzt, dann hätten wir nicht Wuppertal, sondern Wupperstadt geheißen. Ja? Und das geht doch überhaupt gar nicht.
Nee, dann würde ja alle Welt drüber lachen, über wie Uralkenschwick oder Wanne Eickel oder
sowas. Ja, eben. Ja. Geht nicht. Nee, aber ansonsten bin ich so richtig so ein Ost-Wuppertaler, also ein Ossi. Ha! Ja? So, und fühle mich da auch bis heute wohl.
Wieso weißt du eigentlich so viel über Geschichte? Das ist ja echt erstaunlich. Machst du sowas beruflich?
Mensch, danke für die Frage, Joachim. Tatsächlich mache ich das beruflich. Bin ich Historiker, habe Geschichte studiert, irgendwann mal promoviert mit Schwerpunkt Erster Weltkrieg und Zeitalter des Imperialismus. Und weil ich in einer Zeit vor bald 15 Jahren mit der DIS dann auch fertig wurde, in der der wissenschaftliche Mittelbau und die kritische Wissenschaft verunmöglicht wurde, beziehungsweise abgebaut wurde, neoliberalisiert wurde, habe ich mir dann mein Betätigungsfeld im politisch-wissenschaftsnahen Bereich gesucht. Ja? Und bin halt seitdem bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Das heißt, du erfüllst das Klischee, dass das Ochs, so wurde es nämlich seinerzeit von Plessibomb und anderen Leuten gescholten. Ich will sagen, es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Konflikt mehr zwischen unseren beiden Heften. Wir mögen uns ja seit Jahren eigentlich schon gern. Das war immer eher so eine Art Necken, was von außen manchmal ein bisschen anders aufgenommen wurde. Aber trotzdem wurde das Ochs ja als Studentenheft beschimpft und war ja gar nicht so Straße und Köter genug. Und du bist jetzt, genau, siehst du, die schlimmsten Kritiker der Elche werden später selber welche.
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich. Nobelpunk und so.
Ja, aber nochmal zurück auf, um auf Wuppertal nochmal zurückzukommen. Wuppertal ist ja, gibt zwar eine Punk-Geschichte in Wuppertal, aber die geht ja eher auf die späten 70er zurück. Bands wie die Alliierten, Brötzmann. Es gab das, lass mich nicht lügen, das A&P-Fanzine, der Karl Nagel kommt aus Wuppertal. So ein Rainer Mettner, Double A Records, die ganz alten von uns erinnern sich. Also es gab in Wuppertal mal eine sehr aktive, wichtige Punk-Szene. In den letzten Jahren ist da, natürlich, es gibt das AZ, was ein wichtiger Stützpunkt ist. Aber jetzt, wenn man sich mal anschaut, wo Bands spielen, tourende Bands, nicht in Wuppertal, was ja für eine Stadt in der Größenordnung, lass mich nicht lügen, 300.000, 400.000 Einwohner.
Ja, geht wieder auf die 400.000 jetzt. So.
Passiert da gar nicht so viel.
Also überhaupt Subkultur, kritische Subkultur, Jugendkulturen ist in Wuppertal ziemlich mausetot gewesen lange Zeit. Als ich mich anfing für Punkrock zu interessieren, so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo die Börse noch in der Viehofer Straße war, Da hattest du tatsächlich, oder mit dem Honky Tonk in der Nähe der damaligen Börse noch eine 1A Punkrock-Kneipe gab, da hattest du Locations, wo regelmäßig auch bekanntere Bands hinkamen. Es kamen nicht mehr die ganz großen Namen zu der Zeit, also Dead Kennedys oder Bad Religion hast du derzeit auch nicht mehr in Wuppertal gesehen.
NoFX haben wir natürlich.
North aber NoFX habe ich 91 in Wuppertal gesehen. Die Spambots waren damals noch mit und dann auch ohne Lee Hollis mehrfach in Wuppertal gewesen. Abwärts, mein Gott, also man hat schon einige der bekannteren oder mir damals noch eher unbekannten Bands in Wuppertal sehen können. Und das auch regelmäßig, auch die ganzen, als Schmitty noch unter uns war, ja, die ganzen 77er-Band-Geschichten, die Lurkers, nein, 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 und wen er nicht alles noch an die Aster-Ebene, an die Uni geholt hat oder in die Börse geholt hat, Vibrators kamen, mein Gott, war viel los, hat Spaß gemacht, war für mich in der Zeit auch wichtig, um mich quasi zu spezialisieren oder Genres zu sozialisieren, wie auch immer man das möchte, nennen möchte. Und das starb dann so nach und nach weg. Ich habe den Gap so ein bisschen erlebt, meine ich, um 2000 herum, als die Börse umgezogen war, als es ein neues Booking-Team in der Börse gab, das immer noch irgendwie politisch war, aber diesen Punkrock-Fable nicht mehr hatte. Auch Ska wurde in der Zeit dann irgendwie gar nicht mehr gespielt. Ne? Und dann musstest du in der Tat, wenn du irgendwie Punkrock-Konzerte sehen wolltest, nach Solingen fahren, also Wuppertal nach Solingen oder halt nach Düsseldorf, Köln, wo aber auch so richtig viel Indie dann nicht mehr war, sondern eher so das kommerziell erfolgreiche, gut buchbare und vermarktbare sehen konntest, was ja künstlerisch nicht zwingend schlecht sein muss. Dann gab es eine zeitlang eine Phase, auch Ende der 90er, im ersten Jahr 5 der 2000er, wo du zumindest wieder eine ganze Reihe ursprüngliche rootige Ska-Konzerte sehen konntest. Im Haus der Jugend vor allen Dingen. Ja? Wo du dann auch entsprechend Eu-Publikum hattest, wo du wieder ein paar Punkrock-Straßenköter rumlaufen hattest. Und immer mal wieder generationenweise auch ein paar Leute ums AZ herum, die eben versuchen, Hardcore-Konzerte zu organisieren, die versuchen, eine Szene irgendwie wieder am Leben zu halten. Und jetzt auch zuletzt wieder häufiger mit einem neuen, zum Teil neuen Booking-Team in der Börse am neuen Standort auch wieder häufiger Punkrock-Konzerte laufen. Ja, aber ob sich das Ganze nochmal in dem Sinne etabliert, wie es vor 30, 35 Jahren mal gewesen ist, ja, oder ein Mensch auch wieder nach Wuppertal kommt, um Punkrock sehen zu wollen, boah, müssten wir eher 80 noch häufig ins Tal holen. Ja.
Waren ja aber tatsächlich 2018 war es, glaube ich, haben eher 80 Mal gespielt.
2080 mit Pisse im Support-Slot. Ganz großartiges Konzert, ja. Mhm. Genau.
Und Ox-Kollege Norbert Hammerhead tut ja gelegentlich auch durchaus was für Konzertveranstaltungen in Wuppertal. Sollte man nicht unerwähnt lassen.
Ich sage ja, also in den letzten Jahren hat Punkrock durchaus wieder einen Platz in Wuppertal gefunden, auch dadurch, dass Leute einfach zugezogen sind. Die sich den Speckgürtel wahrscheinlich um Köln und Düsseldorf herum einfach nicht mehr leisten können, ja, und jetzt in die Schlafstadt Wuppertal kommen.
Nun, Punkrock als Jugendkultur ist ja oftmals gar keine Jugendkultur mehr. Das mag natürlich auch dazu beitragen, dass sowas sich irgendwie verschiebt, wenn einfach der Nachwuchs in der Masse nicht da ist, dass es natürlich einfach auch uninteressanter ist, sowas als Freizeitbetätigung anzubieten für die einschlägigen soziokulturellen Zentren etc. Das mag sicher mit ein Grund sein. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich da mal so ein bisschen nachfragen darf, so in deiner politischen Bildungsarbeit, gibt es da letztlich irgendeine Art von, Punk wird ja nun allgemein immer mit Links in Verbindung gesetzt, gibt es da irgendeine Überschneidung zu Punkrock oder ist das dann schon eher ein Thema, das da so eigentlich gar nicht mit reinspielt?
Dann lass mich mal so formulieren. Themen, die auch zumindest in den politischen Punk-Szenen eine Rolle spielen, in den unterschiedlichen Szenen, die spielen durchaus auch in der Stiftung immer mal wieder eine Rolle. Wenn ich alleine an queer-feministische Themen denke, wenn ich an Fragen denke, herrschaftsfreie Räume zu ermöglichen. Zu
Gentrifizierung.
Gentrifizierung, Wohnrecht, Recht auf Stadt, ja, all die Themen. Die also auch in der Punkrock-Szene oder in Punkrock-Szenen eine Rolle spielen können, ja, da sind wir dabei. Wir haben auch teilweise mit Kooperationspartnern in verschiedenen Städten, die meinetwegen in Recht auf Wohnen oder in Recht auf Stadtzusammenhängen aktiv sind, alte und neue Punks dabei, die eben halt auch den entsprechenden Gestus mit reinbringen und die entsprechende Würze schon mal in eine Veranstaltung mit reinbringen oder eine Vorbereitungsreihe einer Veranstaltung entsprechend spannend gestalten. Aber tatsächlich, habe ich im Laufe der Zeit gelernt, ist die Stiftung oder zumindest dann jeweils die Kontexte unmittelbar in der Stiftung, in denen ich arbeite, sei es die Landesstiftung in Rheinland-Pfalz gewesen, wo ich viele Jahre in leitender Funktion tätig war. Oder auch jetzt in NRW, die Stiftung. Die ist durchaus punkaffin. Wenn also Vorschläge entweder von Dritten oder von mir reinkommen, doch bestimmte Themen zu behandeln, sei es, dass im Ventilverlag gerade ein geiles Buch erschienen ist, ja, wie Philipp Meinerts Homopunk History zum Beispiel.
Den wir auch schon als Podcast-Gast hier hatten.
Den wir auch schon als Podcaster hier hatten. Oder dass wir Judith und Barbara mit ihrer Our Piece of Punk mit dem Buch begleiten konnten. Da sind die Kolleginnen in der Stiftung, die ansonsten mit Punkrock überhaupt nichts zu tun haben, aber über Veranstaltungsplanung mitentscheiden. Sehr affin und sehr offen. Eben halt, weil sie auch sehen, ey, das ist eine Szene, in der wird politisch diskutiert. Die bringt kulturell was mit. Ja? Das ist nicht nur einfach Fußball, Ficken, Alkohol und Saufen. Ja? So, da kriegt man also durchaus mit. Und ein besonderer Ausweis davon, von dieser Affinität, hatten Jonas Engelmann und ich, als wir von unseren sächsischen Kolleginnen der Landesstiftung in Sachsen im Februar vor 2 Jahren war es inzwischen, mit dem eingangs schon mal erwähnten Damage Goods auf Lesetour durch die sächsische Provinz geschickt wurden. Ja? So, das war eine ziemlich beeindruckende Reise gewesen, so, wo du kleinste Orte in Sachsen bespielt hast, aber da tatsächlich mit so einer niedrigschwelligen Veranstaltung, wie es eine Lesung ja letzten Endes ist, 60 bis zu 60 Leuten bewegst, die dann politisch diskutieren, die Spaß haben, einfach ein bisschen Musik hören, die ein Angebot bekommen, sich zu treffen und auseinanderzusetzen, was da ansonsten vielleicht nicht so ohne weiteres und so regelmäßig ist.
Provinz gibt's überall. Das, denke ich, sollte man jetzt nicht irgendwie so, denke ich, auf den Osten reduzieren, von uns aus gesehen. Aber ist es denn so, dass solche Veranstaltungen, man könnte sagen, in solchen Großstadt- oder Metropolregionen, in denen wir uns hier bewegen, nimmt man da sowas einfach als gegeben hin? Ist es da einfach manchmal interessanter, in solche, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen kulturell eher darbenden, vielleicht so eher ausgehungerten Regionen zu gehen, wo die Leute sowas eher vielleicht dann zu schätzen wissen, als, ja, wenn du in Köln irgendwas machst, ja, da hatten wir jetzt, glaube ich, immer nicht so viele Zuschauer. Da bist du mit 20 Leuten manchmal schon glücklich. Ist da solche Region, wo das dann mal wirklich noch für die Leute war, so, hey, endlich passiert mal was bei uns. Hat das so einen Effekt?
Auch. Ich glaube, das hängt wie überall ganz stark davon ab, wer die Leute sind, die es mitorganisieren. Die Kolleginnen der Sächsischen Landesstiftung zum Beispiel, die haben ganz genau geguckt, wenn wir nach Görlitz gegangen sind, nach Chemnitz, nach Dresden, mit wem können wir denn vor Ort machen? Man setzt ja nicht einfach irgendwo eine Veranstaltung hin, die überhaupt gar nicht passt. Also im Altersheim über die Damage Goods lesen, mein Gott. Ja?
Wenn ich mal kurz einhaken, Damage Goods, zur Erinnerung, ist dieses Buch im Ventilverlag, in dem ungefähr 150 Leute oder sowas über ihre Punk-Lieblingsplatten geschrieben haben, und zwar auch völlig subjektiv. Also letztlich kleine Kurzgeschichten, Rezensionen, eine sehr bunte Mischung von Frauen und Männern, die sich dazu kundgetan haben. Einschub zu Ende.
Und dieses Buch wurde immerhin von Autorinnen dieses Werkes über 60 Mal in den letzten 3 Jahren präsentiert. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht im Vorfeld für möglich gehalten. Naja, und es hängt halt tatsächlich an den Leuten, mit denen du es machst. Ne? Wenn du dann in Görlitz zum Beispiel in so eine kleine Bude gehst, wie hieß der? Ich glaube, Basta hieß der Laden. Ich habe es nicht mehr ganz drauf. Direkt an der Neiße gelegen, Steinwurf von Polen entfernt. Ja, dann sind die Leute da tatsächlich dankbar. Die sind interessiert, die freuen sich darauf. Da kommen irgendwelche Typen, ganz egal woher die kommen, aber die haben ein cooles Format dabei. Da hast du dann auch Landtagsabgeordnete von der linken Partei mit dabei, die einfach auch einen entsprechenden Punkrock-Background haben. Und dann ist der Laden voll. Ja? Dann haben die Spaß daran, dass wir lesen. Und wir haben, wenn es der 4., 5. Termin war, auch einen Spaß zu lesen. Auch wenn wir die Texte dann vielleicht inzwischen schon rückwärts auswendig beten können. Den gleichen Effekt haben wir aber auch in Großstädten. Wir waren in der Zukunftsfabrik in Leipzig zum Beispiel. Und die können sich wahrscheinlich über eine enge oder dichte Veranstaltungstaktung echt nicht beschweren. Und auch da hatten wir 60, 70 Leute und haben zu queer-feministischen Themen diskutiert und darüber, warum so wenig Frauenbands und nicht nur Female-Fronted-Acts in der Szene überhaupt zu Gehör kommen. Ne? Haben wir also die Lesung zum Aufhänger für eine politische Diskussion gemacht und das in der Stadt, die nun wahrlich ein Überangebot eigentlich an politischer Bildung hat. Auf der anderen Seite, jetzt kann man sich lange darüber unterhalten, ob Chemnitz nun eher sogenannter ländlicher Raum, eine abgehängte Region oder eine Großstadt ist. Ja. In Chemnitz auch wenn wir da im etabliertesten Punkschuppen überhaupt waren, ich glaube 15 Leute, mehr waren wir nicht. Hm? Wie dem auch sei, um da vielleicht noch abzuschließen, die tollsten Erlebnisse hatte ich, als ich vor 2 Jahren, ist es dann glaube ich jetzt auch bald schon wieder her, von meinen Kolleginnen der Landesstiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Thüringen eingeladen wurde. Da habe ich an historischen Städten lesen dürfen. So zum Beispiel in der Freien Gemeinde in Erfurt, wo einst noch zu DDR-Zeiten Schleimkeim den Laden auseinandergenommen haben, in dem auch der Frank war es, glaube ich, der es in Demetrius geschrieben hat, auf dieses Konzert explizit Bezug nimmt. Und es war nicht nur berührend, sondern auch informativ und für mich durchaus ein im nicht sexuellen Sinn gemeintes erregendes Erlebnis, im Publikum in Erfurt Leute zu haben, die das damals miterlebt hatten. Ja? Oder tags drauf, oder was sagst du vor, bei Lothar König in der offenen Gemeinde in Jena zu sprechen. Und da jeweils auch 20, 30, 40 Leute zu haben. War schon ziemlich geil. Ja?
Wir sind da jetzt schon mitten in so einem Thema, mit dem wir uns im Ochs natürlich auch immer wieder beschäftigen, nämlich dieses jenseits von so Bandinterviews, um jetzt mal wissenschaftlich gesprochen, sich auf die Metaebene zu begeben. Also man redet nicht mit den Akteuren, sondern man redet über die Akteure und redet über dieses Reflektieren, das drüber schreiben. Es ist, in den letzten Jahren sind ja durchaus eine Menge Bücher über Punk erschienen, die jetzt jenseits von, würde ich sagen, manche haben eher so wissenschaftliche Natur schon eher wieder, aber die einfach so eine Einordnung vornehmen, historisch, kritisch zu Büchern. Das ist ja eine Entwicklung, die eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden hat. Wie als Historiker, aber auch als Musikfan, wie wertest du das? Welche Bedeutung hat das? Ist es einfach nur eine Sache, die der Selbstaffirmation der Betroffenen spricht? So, hey, guck mal, jetzt sind wir auch im Buch, jetzt sind wir auch im Museum, parallel zu der Musealisierung von Punk in Ausstellungen, langweilig, über wo man dann hinguckt und dann Flyer guckt und sagt so, boah, war das toll, anstatt selber auf Konzerte zu gehen. Ja, über Punk lesen ist ja was anderes, als auf Punk-Konzerte zu gehen oder selber eine Band zu spielen. Also dieses, das Drumherum, hat das einen, vielleicht mache ich jetzt mal mit einer Frage weiter, ist das ein reiner Selbstzweck oder bringt das was, bringt es irgendwem was? Jetzt darfst du wieder lang reden.
Na, ich glaube, das hängt von der Intention der Autorinnen und Initiatorinnen entsprechender Formate ab. Ich erinnere mich an so eine wirklich unsägliche Ausstellung vor 10 Jahren, ist es her, vielleicht noch länger, in der Kunsthalle in Düsseldorf.
Zurück zum Beton. Es war tatsächlich schon, glaube ich, 2000 oder 2001 oder 2003. So lange, ja.
Also ich glaube, das Highlight war, wenn ich ja jetzt nicht gerade die Veranstaltung völlig verwechsel, an einem der Tage war es kurz vor der Finissage, als der sogenannte Schlagzeuger der Neubauten eine Klanginstallation mit Publikum unternahm. Da war ich dabei, das war irgendwie cool. Die Ausstellung an sich fand ich belanglos. Ja, also vielleicht war ich aber auch damals einfach noch nicht so weit im Thema, als dass ich dem Ganzen Mehrwert hätte abgewinnen können, als ich es damals vermochte. Ansonsten glaube ich, dass beides seine Relevanz und seine Notwendigkeit hat. Sowohl eine wissenschaftliche Beschäftigung wie Punkrock. Ich erinnere mich zum Beispiel in dem Zusammenhang, so viele Arbeiten zumindest im deutschsprachigen Raum gibt es gar nicht, an Martin Seliger und Philipp Meinhards Soziologie des Punkrocks von 2012, 13 in etwa. Ne? Also eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die kann historisch, musikhistorisch, kulturgeschichtlich stattfinden, wie es ja auch ganz häufig, ob so angelegt oder letzten Endes so geworden, in den Büchern, jetzt bin ich schon wieder beim Ventilverlag, wie zum Beispiel tatsächlich auch den Damaged Goods, wie in der Homopunk History, ja, eine kulturgeschichtliche Perspektive mit drin ist schon und auch eine analytische Perspektive, die aber auch gleichzeitig das eigene kulturelle und politische Standing reflektiert und nicht idealisiert. Ne? Und selbst bei zahlreichen der Biografien von Protagonistinnen, die ich in den letzten Jahren lesen konnte oder durfte, und sei es, weil du mich freundlich gebeten hast, eine Rezension fürs Ochs zu schreiben, ja, ich hatte selten das Gefühl, dass ich da irgendwelchen Kitsch lese von Leuten, die auch nur einfach mal wieder was schreiben müssen oder wollen, weil sie so Punk sind, wie es vielleicht ein Guido Göttlich tun würde. Ja? So, sondern es war authentisch, das war selbstreflektierend und das bewegt dich natürlich auch. Und prinzipiell sprechen mich Formate immer dann mehr an, na klar, wenn sie mich auch berühren und wenn ich ihnen irgendeine Bedeutung zuweisen kann. Also einfach nur die x-te Geschichte zu erzählen, Musikgeschichte zu erzählen, wie sich Punkrock entwickelt hat, finde ich inzwischen auch gähnend langweilig.
Also das Personalisieren, das persönliche Erleben.
Finde ich als Betroffener in dem Fall, und man kann sich ja auch als Betroffener, wenn man sich eine kritische Haltung, ja, seiner eigenen Leidenschaft gegenüber bewahrt, durchaus empfinden, das braucht du, glaube ich, schon. Du musst, glaube ich, für ein Thema brennen, egal über was du schreibst, damit du dich damit kritisch und analytisch und sinnvoll auseinandersetzen kannst. Ja? Solange du in der Lage bist, eben halt eine kritische Distanz zum Ganzen zu wahren.
Wenn man das mal so sieht, ist Punk vielleicht in der Hinsicht ja auch extrem überpräsent. Also sehr viele Menschen aus der Punk-Szene sind tatsächlich nachher in die Wissenschaft gegangen, Journalisten geworden und Ähnliches. Man hat also schon an vielen Stellen, es sind Redakteure geworden bei irgendwelchen Sendern und so weiter. Man hat also sehr viele Fürsprecher irgendwo sitzen, die im entscheidenden Moment dann sagen so, och, ist geil, machen wir. So, das heißt, ist ja vielleicht durchaus eine höhere Repräsentation in der Hinsicht vorhanden, als es eigentlich der heutigen Bedeutung von Punk irgendwie noch betrifft. Also es gibt viele Bücher über Metal natürlich, aber ich glaube, es gibt auch viele Leute aus der Metal-Szene, die irgendwo sitzen. Ja, aber gefühlt ist es sicher weniger. Es gibt aus der DJ- und Techno-Szene, gibt es da vielleicht mal so ein paar einzelne Bücher über, von diesem, wie ist dieser Clubbesitzer da aus Berlin, Tresor oder sowas, da gibt es dann natürlich mal was. Oder jetzt mal in dem Bereich Hip-Hop-Rap. Ja, das sind ja nun Bereiche, in denen, ich pauschalisiere jetzt mal ganz böse, da wird ja vielleicht doch eher weniger gelesen und geschrieben. Das ist jetzt eine These, die ich hier aufstelle. Hat das vielleicht auch einfach damit was zu tun, dass solche Szenen, eine kleine Szene, sich in der Hinsicht da ganz schön aufbläst, so wissenschaftlich und buchmarktmäßig?
Also ich glaube, dass die wissenschaftliche Erschließung all dessen, was man als Punkrock bezeichnen kann, und zwar in den verschiedenen Disziplinen, dass er noch gar nicht so richtig begonnen hat. Ja, du hast auch im angelsächsischen Raum eine Reihe historischer Schriften, popkultureller, kulturwissenschaftlicher Schriften. Es gibt soziologische Arbeiten, aber die sind, wenn ich das richtig sehe, tatsächlich ganz überwiegend von Menschen, die sich selbst irgendwie positiv zu dieser Szene positionieren, entstanden. Ja? Und ich glaube, das braucht es sowieso, habe ich ja gerade eben schon gesagt, wenn du über irgendwas wirklich intensiv schreiben und arbeiten willst, dann musst du für dieses Thema brennen, sonst bewegst du es nicht, sonst machst du es nicht. Ja? Oder machst du es zumindest nicht gut. Zumindest bin ich häufig an Themen gescheitert, die mich nicht wirklich interessierten, die ich einfach vorgegeben
bekam. Da tendiert man doch aber auch zum Romantisieren und betriebsblind sein, oder?
Deswegen sage ich ja, du musst schon die kritische Distanz zu allem dir irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten, ja? Also, um eben halt nicht in diese Idealisierungsfalle zu tappen. Was ich aber schon glaube oder schon sehe, ist, dass es gerade im Bereich der biografisch geprägt Arbeiten in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum, aber auch im angelsächsischen Raum eine große Anzahl an Schriften gegeben hat, die vielleicht auch rund um das 40-jährige Punk-Jubiläum irgendwann mal Mitte der 70er, beziehungsweise dann Mitte des letzten Jahrzehnts zusammenhingen, aber vielleicht nicht unbedingt müssen. Ja? Was ich schon unterstellen würde, ist, dass du in jeder Szene, solange sie noch ein Stück weit auch Subkultur ist und einen eigenen kulturellen und politischen Anspruch hat, dass es Leute gibt, die darüber auch schreiben möchten, die das erinnern möchten. Vielleicht überblicken wir ganz einfach gar nicht so gut, was andere Szenen so über sich schreiben, außer dieser ganze Mainstream-Rock, wo sich eine, Stones-Biografie oder Beatles-Biografie in Hochglanz
ganz oder wunderbar verkauft. Oder Queen-Film, ne? Elton-John-Film
natürlich. Oder ein ABBA-Pop-Musical, ja. So, dafür war Punkrock zum Glück, muss man wohl sagen, auch kommerziell nie erfolgreich genug. Ne? Und vielleicht ist es tatsächlich ein Stück weit unser Tunnelblick, dass wir vor allen Dingen das an Popkulturproduktion, das aus unserer Szene oder über unsere Szene produziert wird, auch wahrnehmen. Vielleicht aber auch bringen wir tatsächlich ein Stück weit mehr Herzblut mit rein als es in anderen Szenen der Fall ist. Wobei ich auch eine Reihe von Ravern kennen, von Dub-Fans kennen. Nicht, dass mich die Musik wirklich langfristig begeistern könnte, die mir aber so lebendig und enthusiastisch von dem erzählen, was sie machen, was sie ja teilweise auch politisch tun, ja, dass ich mir auch da durchaus Spannendes zu lesen vorstellen kann, wenn es denn geschrieben würde. Vielleicht müssen wir einfach ein Stück weit über den eigenen Tellerrand hinausschauen.
Ja, das hilft manchmal ja ganz gut.
Den Horizont erweitern und so.
Ja, richtig. Schreiben fürs Ochs, was findest du daran spannend? Du bist ja jemand, der jetzt beruflich und familiär bedingt nicht gerade über ein Übermaß an freien Zeitkapazitäten verfügt. Trotzdem machst du es immer wieder. Warum machst du das eigentlich?
Ja, man muss halt für eine Sache brennen und Leidenschaft entwickeln. Ne? Dabei fällt mir ein, dass du von mir noch, aber bis zum Ende der Deadline wirklich ausreizend ein paar kleinere Artikel fürs nächste Heft kriegst. Ne? Ich mache halt schlicht und ergreifend gerne. Ne? So, ich habe neben Beruf und Familie zwei Hobbys, die ich tatsächlich etwas stärker ausfüllen kann. Ja, das eine, ich mache nochmal historische Bildungsarbeit in Wuppertal ehrenamtlich. Ja, weil ich mich im Job natürlich auch mit meinen Themen befassen kann, aber eben halt immer nicht nur, da sind wir fachlich und thematisch als Generalistinnen aufgestellt, notwendigerweise. Und das andere ist, ich gehe wieder viel mehr auf Konzerte, seitdem unsere Kinder ein bisschen größer sind, habe mir einen neuen Plattenspieler gekauft, ja, und höre also auch wieder Platten, nicht nur dieses lieblose digitale Zeug. Ja. Und schreibe fürs Ochs. Was ja eigentlich, glaube ich, mal als eine einfache Rezension begonnen hat. Wenn man dann Möglichkeiten hat, Zeit findet.
Kleine Finger, ganzer Kerl, da bin ich Meister in sowas.
Ja. Ne? Ab und zu mal ein Bier, danke fürs Schreiben. Das funktioniert. Ne? So, Anreizkulturen und so. Und auch wenn es tatsächlich manchmal zeitlich ein bisschen herausfordernd ist oder ich Deadlines gerade nicht vor Augen habe, inzwischen habe ich ja auch verstanden, wie man sich die Daten aufs Handy zieht, ja, die Abgabetermine, mache ich halt gerne, ansonsten würde ich nicht tun. Mein Gott.
Was liest du im Ochs am liebsten?
Gelogen wäre ich jetzt, wenn ich sagen würde, ich lese das ganze Heft immer gerne von der ersten bis zur letzten Seite. Das schaffe ich ja auch gar nicht. Ja, dafür ist einfach viel zu viel drin in so einem Heft. Was lese ich am liebsten? Ich glaube, ich gehe tatsächlich zunächst in die Reviews, um mich darüber zu informieren, zu orientieren, was gerade an aktuellem Stoff von Leuten, deren Meinung ich überwiegend schätze, zu halten habe oder zu halten haben könnte. Ja, bevor ich dann doch hinterher im Zweifel wieder bei irgendeinem iTunes-Store mir irgendwas runterlade. Konzertberichte schaue ich mir gerne an, zumindest bei den Bands, die mich tatsächlich interessieren. Und das Kurzaufgeschriebene, das sind so die ersten Sachen, die ich lese. Und dann mache ich mir oft so eine kleine Liste, so ein Zettel ins Heft, die und die Sachen möchte ich gerne gelesen haben. Oft klappt es nicht, aber hey, das Aktuelle habe ich dann zumindest erstmal gelesen, das, was ich ansonsten möglicherweise mal als verpasst bereuen könnte. Und das andere liest sich ja vielleicht auch ein halbes Jahr später noch mit Interesse.
Ja. Was sollte mehr im Ochs drin sein? Also wo würdest du sagen, ja, das ist vielleicht ein kleines Defizit, mehr Saufberichte. Früher wollten die Leute immer, das fand ich im Plastibomb geil, Saufberichte. Ich fand sowas immer langweilig, aber Leute stehen wohl auf Saufberichte.
Ja, also gerade das, mein Gott, meine eigenen Saufgeschichten schreibe ich mir ja auch nicht auf. Ne? Und ohne jetzt Kolleginnen-Bashing betreiben zu wollen, es gab Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, andere Magazine, andere Fanzines zu lesen. Weil ich da den Eindruck hatte, ich bin zu alt für die Themen und wie sie da vielleicht aufgerufen werden. Was ich prinzipiell gerne mag, sind analytisch reflektierende Artikel. Und das, finde ich, ist im Ochs ohnehin auch schon vertreten. Also sprich, politischen Themen vielleicht gelegentlich noch ein Stück weit mehr Raum zu geben, als sie ohnehin schon drin sind. Das hängt aber auch, glaube ich, wieder ganz stark mit den Leuten zusammen, die fürs Ochs schreiben und ihre Themen mitbringen. Die einen machen es halt politischer, die anderen vielleicht, also explizit politischer, die anderen vielleicht weniger explizit politisch. Wenn ich eine Wünsch-dir-was-Rubrik hätte.
Mensch, größere Joachim, Schrift.
Ja, und Fußball. Mach Fußball.
Siehste, ja, eines wird nie passieren. Obwohl doch, der Sebastian Wahle hat jetzt für das kommende Heft seine zweite Kolumne geschrieben, da geht es um Fußball. Ich meine, man sieht vielleicht daran, dass ich alt geworden bin, dass ich sowas gelernt habe zu ertragen, nicht zu tolerieren, ich ertrage es. Mit zusammengebissenen Zähnen ertrage ich, dass da jetzt im Ochs über Fußball geschrieben ist. Es ist schlimm, es tut mir weh, aber ich kann leider nicht allen Menschen meinen Willen aufzwingen.
Und dabei gibt es so politisch und auch Punkrock spannende Faninitiativen in verschiedenen Städten und Vereinen, nicht nur bei St. Pauli, aber nicht
es
nur
ist,
bei Rosenstein,
Leipzig ist und Babelsberg. Es ist doch nur Fußball.
Ja, eben. Es ist ja auch nur Punkrock.
Es ist nur Fußball, das braucht nicht zu interessieren.
So viel zum Thema Leidenschaft, ja.
Deshalb werden wir jetzt auch nicht über den, wer ist der denn noch, Wuppertaler SC05 reden oder was auch immer da spielt.
Den kann ich eh nicht leiden, den WSV.
Vollkommen unwichtig.
Da hast du recht, der ist in der Tat nebensächlich.
Ja. Kleiner Ausblick auf 2020, irgendwelche Bands und Touren und Konzerte, auf die du dich freust, wo du sagst, so, ja, geil, das kommt, da will ich hin.
Ja, auch wenn ich mir das alles noch nicht näher angeguckt habe, werde ich dieses übernächste Woche in Oberhausen mir die Persistence Tour anschauen. Ja? Und das vor allen Dingen bei Wisdom in Chains spielen und die habe ich live noch nicht gesehen. Ja? Agnostic Front, immer eine Bank. Mache ich mir wenig Gedanken drum. Ein bisschen Angst habe ich vor dem Auftritt von Gorilla Biscuit, ob die noch so können oder ob es eher boah, was wird, wo ich mich wegducken möchte. Ja. Und bei H2O bin ich mir auch nicht so sicher, ob und wie sie es noch können. Aber ich gehe da mal ganz unvoreingenommen rein und hoffe vor allen Dingen, dass Wisdom in Chains mich so rocken werden, wie ich es vermute. Ja. Ansonsten halte ich die Augen und Ohren offen und schaue.
Slime kommt ein neues Album.
Slime kommt ein neues Album, freue ich mich auch drauf, habe ich aber gerade erst gesehen. Ja, also ich muss sie auch nicht mehr als dreimal im Jahr vielleicht sehen. Ich sehe sie immer wieder gerne, war auch sehr erfreut, dass sie in Wuppertal Ende letzten Jahres fast zum Auftakt ihrer 40 Jahre Jubiläumstour richtig gut drauf waren. Da habe ich in den letzten Jahren auch gelegentlich schon mit weniger Elan von den Jungs und Mädels erlebt gehabt. Ja.
Stimmt, in Düsseldorf habe ich sie gesehen, da waren sie auch wirklich sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr gelenkig.
Ne? Die Woche drauf. Ne? So, ich hatte sie ein Jahr zuvor in Berlin gesehen, da fand ich sie nicht ganz so prickelnd. So, und das, was sie an Teasern zum neuen Album gespielt haben, war auch vielversprechend. Ja, wenn er wieder ein bisschen mehr Linie hat, ein bisschen mehr Konzept vielleicht als den Vorgänger, den ich auch nicht schlecht fand, der mich aber auch nicht so mitgerissen hat. Ja. Ich bin da auf jeden Fall mit Vorfreude dabei und dann würde ich sie mir natürlich auch nochmal live angucken. Und ansonsten, Mensch, ich hatte ja die Hoffnung, Razzia in diesem Jahr zu sehen und dann sterben die Jungs einfach so weg. Das ist natürlich auch ausgesprochen traurig. Ja, vielleicht machen sie weiter. Razzia würde ich gerne sehen, wenn sie denn...
War ja nur einer, nicht die.
Ja, aber womöglich ist dann die ganze
Band. Natürlich.
Ist die ganze Band gestorben, ne?
Ja.
EA80 würde ich mir auch ein sechstes Mal in zwei Jahren angucken, wenn sie denn nochmal kämen. Und ansonsten hoffe ich viel mehr im Ausland sehen zu können. Ich werde im November in Tel Aviv für ein paar Tage sein. Und will jetzt gar nicht zu viel verraten, versuche aber mit Aktiven in der Szene dort vielleicht auch im Rahmen des kulturellen Begleitprogramms dieser Bildungsreise den einen oder anderen Abend auch noch musikalisch zu gestalten. Ja? Ansonsten warte ich, was kommt.
Hast du dir denn, wenn wir zum Thema, wenn du das Thema Israel erwähnst, hattest du dir denn die beiden Artikel im aktuellen Heft schon zu Gemüte geführt, wo es um Punk und Antisemitismus ging? Nee, nicht? Okay.
Glaub ich noch. Ja, ich habe okay. Das neue Heft tatsächlich mit Ausnahme des, oder das aktuelle Heft, mit Ausnahme des aktuellen Teils noch gar nicht gelesen. Ich habe doch nicht im aktuellen Heft veröffentlicht. Ich lese ja, auch nur,
weil natürlich. Ich selber schreibe. Siehst du, die eigenen Sachen noch mal lesen, ja, um zu sehen, so, ach, ist das wieder gut geworden? Ach Mann, bin ich
ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, ja. Ja, ein Bier trinken, selbst belohnen. Ja, genau das.
Wenn ich's nicht, also ich würde ja am liebsten auch noch meine eigenen Sachen lesen, aber ich muss auch noch die alle anderen auch noch
lesen.
Die
sind alle nur alt.
Ja. So. Das waren, glaube ich, schöne abschließende Worte von den beiden eitlen Gecken hier. Salva, vielen Dank.
Ich danke dir.
High Five. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschö. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.